Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Diesmal haben wir Herrn Dr. Heinz Willi Bach zu Besuch. Heinz Willi ist ein Urgestein der Behindertenselbsthilfe und als promovierter Volkswirt hat er Jahrzehnte im Bereich der Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktforschung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt gearbeitet.
Guten Morgen, hallo Carsten.
Hallo Sophie.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr auch. Bist du gut reingekommen?
Ja, ja, erstaunlich gut. Also besser als gedacht.
Ja, sehr gut.
Ja, und du?
Auch sehr ruhig diesmal.
Ja.
Sehr ruhig diesmal, krankheitsbedingt.
Ja, aber krank werde ich immer zum Ende des Jahres, aber nicht so krank wie die letzten Jahre.
Alles klaro. Ja, unsere erste Kaffeerunde in diesem Jahr.
Ja, ich freue mich auch. Wen hast du mitgebracht?
Ah, ich habe jemanden mitgebracht.
Oh Gott. Ich versinke gerade in meinem Stuhl.
Ich habe dir jemanden mitgebracht, den du in deinem Buch zitiert hast.
Ach was.
Ja.
Das waren ja so einige.
Genau. So, hast du dich eingerichtet?
Jetzt habe ich mich wieder eingerichtet. Es tut mir total leid.
Kein Problem.
Nicht alle leben davon noch.
Wunderbar. Nein, ich habe dir jemanden mitgebracht, den du, ohne ihn persönlich zu kennen, in deinem Buch zitiert hast. Und zwar Herrn Dr. Heinz Willi Bach.
Ah, okay. Ja, da habe ich mich auf eine Studie bezogen.
Hallo Heinz Willi.
Ja, guten Morgen ihr beiden. Morgen Sophie, morgen Carsten.
Morgen.
Morgen. Bevor wir mit dir einsteigen, lieber Heinz Willi, wir machen immer bei unserer Kaffeerunde eine kleine Anekdote zum Anfang, die so ein bisschen uns ins Thema bringt und das Jahr startet diesmal mit einer Anekdote von Sophie.
Genau, es ist schon ein bisschen her. Das war zu der Zeit, als ich noch nicht selbstständig war und mich eben in so einer intensiven Bewerbungsphase befand. Und ich hatte über eine Freundin den Hinweis gekriegt, dass bei ihrem Unternehmen ein großer Fintech-Dienstleister in Berlin eine Stelle ausgeschrieben war, habe mich dann da beworben, wurde auch sofort zu einem Online-Gespräch via Zoom eingeladen, zu einem ersten Kennenlernen, weil mein Profil irgendwie interessant war. Und dann habe ich mit der Personalerin eben alles durchgesprochen, so ein typisches erstes Kennenlernen und zum Ende des Gesprächs. Also sie war sehr interessiert und meinte, es würde super passen und die Berufserfahrung sei ja auch prima und die ganzen Skills auch. Und dann zum Ende des Gesprächs sagte sie eben, ja, aber alle Bewerbenden bei uns im Unternehmen müssen einen Logiktest machen, sonst können wir das Bewerbungsverfahren nicht fortführen. Und meinte ich, ja gut, wie schwer kann es sein, Logiktest? Hab dann erstmal zugestimmt und dann kriegte ich von ihr via E-Mail eben so einen den Link dazu. Da konnte man sich das erstmal angucken, worum es geht. Es wurde relativ detailliert beschrieben. Und dann, ich hatte sowas vorher noch nie gemacht, dachte eigentlich immer, dass ich aus dem Alter raus bin, wo man noch so Intelligenz- und Logiktests machen muss, aber gut. Und dann sah ich irgendwie, es waren eben verschiedene Würfel, also die alle gleich groß waren, aber die eben verschiedene Muster hatten und man musste diese Muster anordnen. Also wenn man jetzt ganz einfach denkt, wenn es die Würfelzahl 1 bis 5 ist, musste ich sie in die 1, 2, 3, 4, 5 Reihenfolge bringen. Bloß es waren eben keine Zahlen, sondern sehr komplexe Muster, die auch immer komplexer wurden. Und dann habe ich eben die Personalerin angeschrieben, habe gesagt, dass ich glaube, dass ich diesen Test nicht machen kann, dass ich durch meine Sehbehinderung da einfach nicht für qualifiziert bin. Und dann meinte sie, ja, das hätte ich ja im Gespräch auch schon erwähnt und das sei auch gar kein Problem. Da hätten sie, das wüssten sie und ich soll den Test bitte trotzdem machen und das würden sie berücksichtigen. So, dann habe ich den gemacht, bin natürlich furchtbar gescheitert. Also ich konnte überhaupt nicht erkennen, was ich da logisch erschließen sollte. Die Muster hüpften aus den Rändern der Würfel raus und ich habe dann irgendwann einfach nur noch völlig random angeklickt und hatte dann nach der Hälfte, also nach der Zeit, die dann abgelaufen war, eben auch nur die Hälfte der Aufgaben gelöst. Dann ging das automatisch raus und ich kriegte dann auch relativ schnell eine Antwort von der Personalerin, dass meine Bewerbung jetzt nicht mehr berücksichtigt würde, denn ich hätte ja den Logiktest nicht bestanden. So, da war ich dann erstmal wütend, habe kurz Luft geholt, habe dann auch eine E-Mail verfasst und dann gesagt, dass ich mich doch sehr wundern würde, warum denn ich jetzt hier aus dem Bewerbungsverfahren fliegen werde, wo ich doch vorher ganz deutlich gesagt hätte, dass ich diese Form eines Logiktests nicht erledigen könnte. Und ob das denn die Art wäre, wie die im Unternehmen mit schwerbehinderten BewerberInnen umgehen würden. Und sie entschuldigte sich daraufhin sofort, meinte, ja, nein, um Gottes Willen und nein. Aber das war jetzt ein Versehen und natürlich wäre ich noch nicht rausgeflogen, aber es würde jetzt weitergehen, aber sie müsste dann jetzt mit ihren Vorgesetzten sprechen, wie sie das jetzt weitermachen mit dem Test. So, und dann kriegte ich nochmal erneut eine Einladung, da sprachen wir dann auch erstmal mehr über den Job selber, über die Kompetenzen, über meine Erfahrung, sogar über Gehaltsvorstellung und am Ende dieses Gesprächs sagte sie dann wieder, dass sie aber auf den Test nicht verzichten könnten, ihre Vorgesetzten würden darauf bestehen und ob es denn besser wäre, wenn sie den jetzt ausgedruckt mir vorlegen würde, meinte ich, nein, sei auch nicht besser und langsam wurde ich auch so ein bisschen wütend und dachte und habe dann irgendwann, um das abzukürzen, gesagt, würden Sie denn auch einer im Rollstuhl sitzenden Person sagen, sie muss jetzt das Treppenhaus nehmen und nicht den Fahrstuhl, um die Flexibilität in der Arbeitsweise zu beweisen? Und da war sie dann das erste Mal sprachlos. Und dann habe ich das Gespräch auch beendet, ganz höflich, habe gesagt, okay, und ich wollte denen jetzt auch nicht irgendwie die Oberhand lassen und ihnen irgendwie gönnen, dass sie mir jetzt aufgrund von mangelnder Logik diesen Job nicht geben, sondern ich habe dann einfach eine höfliche E-Mail verfasst und auf den Job verzichtet und meine Bewerbung zurückgezogen, weil ich mir dachte, okay, wenn in einem Berliner Unternehmen mit 5000 Mitarbeitenden so ein Mindset schon in der Anbahnungsphase besteht, dann werde ich da ja nicht besonders wohlwollend aufgenommen werden. Und da wollte ich dann auch nicht arbeiten. Und ich hatte irgendwie gedacht, ich habe jetzt hier irgendwie voll transparent alles gegeben und kriege dann irgendwie trotzdem mehrere Hürden und Knüppel zwischen die Beine gestellt.
Mhm.
Ja.
Wahnsinn.
Mhm.
Heinz Willi, du als alter Arbeitsmarktforscher und ehemaliger Berater bei der Arbeitsagentur, was sagst du dazu?
Das ist einfach eine Frechheit.
Mhm.
Und ich, Sophie, ich freue mich für dich, dass du also dieses Selbstvertrauen bewiesen hat, gezeigt hast und bewiesen hast und gesagt hast, nein, unter diesen Umständen bin ich auch nicht weiter daran interessiert. Eine Firma, die also diese Mindestflexibilität gegenüber jemandem, der sehbehindert ist, nicht besitzt, die das ist nicht meine Firma.
Ja. Ja, ich fand ja.
Man könnte sich natürlich auch rechtliche Schritte überlegen, aber das ist...
Na gut, das wollte ich gerade sagen. Ich war damals eben noch völlig frisch in diesem Ganzen. Ich kam frisch von irgendeiner Beratungsstelle, die meinte, ja, nee, das müssen Sie immer anzeigen mit Ihrer Schwerbehinderung. Das gibt Ihnen Vorteile, wo ich dachte, wo die wohl liegen mögen. Da war ich irgendwie, ich kannte mich überhaupt nicht aus in Sozialgesetzgebung, in Rechten oder irgendwas. Und ich war einfach nur... auf so einer ganz natürlichen menschlichen Ebene, glaube ich, entsetzt, dass man das Verständnis nicht hat, weil man es einfach nicht kennt, weil wir diese Berührung nicht, Begegnungen nicht haben, klar. Aber dass man, wenn man es ganz bewusst darauf hingewiesen wird, es immer noch nicht kapieren wird, da war ich eben echt erstaunt. Aber Carsten, ja. Erzähl doch, oder vielleicht, Heinz-Willi, willst du ja selber auch mal ein bisschen von deinem Werdegang herkommt, erzählen, weil wenn man deine Vita liest, dann findet man da nur mit Auszeichnung Bester seines Jahrgangs unfassbar viele Bereiche, in denen du gearbeitet und gewirkt hast und dich auch engagiert hast, aber du bist ja bestimmt auch in deinem, also das war ja bestimmt auch nicht ohne Hindernisse und Knüppel zwischen den Beinen, ne?
Sophie, erst einmal, du übertreibst. Ich bin nicht da von Spitze zu Spitze gelaufen, sondern ich hatte oft jede Menge zu kämpfen, um überhaupt weiterzukommen und hatte es sehr schwer und es brauchte seine Zeit, bis ich dann doch dieses oder jenes Ziel erreichen konnte. das fing schon in der Schulzeit an, also dass ich dann doch Abitur gemacht habe, das war dem zu verdanken, dass ich mich dann, da bin ich in einer Klasse sowas von durchgerasselt war, mich am Riemen gerissen habe und da sagte so, wenn dir jetzt nicht alles egal ist, dann solltest du dich jetzt mal anstrengen. Mhm. Ja, und es wurde ja auch etwas daraus.
Vielleicht mal als Hintergrund, Heinz-Willi, du bist auch von Geburt an sehbehindert, richtig?
Ich habe von Geburt an einen grünen Star, ein Glaukom. Mhm. Und das war damals fast so etwas wie das, nicht Todesurteil, aber das Blindheitsurteil. Die meisten Menschen, die das von Geburt an haben, im frühen Kindesalter schon, die sind im Kindesalter oder spätestens in der frühen Jugendzeit schon erblindet. Ich habe auch in der Kindheit jede Menge Augenoperationen über mich ergehen lassen müssen. Und meine Augen sehen zum Teil furchtbar aus, aber es hat mir trotzdem bis heute ein gewisses geringes Sehvermögen erhalten.
Ja, und das ist viel wert, ne? Dieses bisschen, was man auf das man da immer noch zurückgreift, was einem so viel, ja, was man so hoch schätzt, ne?
Man macht daraus das Optimale.
Ja, ne? Genau. Ja.
Spannend wäre,
wer noch sehen kann, der will sehen.
Ja.
Ja. Du bist ja da, aber stammst ja da aber auch aus einer etwas anderen Zeit. Du bist eine Generation älter als wir beide. Also wir sprechen ja jetzt, wenn wir von deiner Jugendzeit reden, nicht von wie bei uns jetzt in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, sondern bei dir war die Medizin noch nicht so weit fortgeschritten, richtig?
Ich bin 1950 geboren und hatte das erste halbe Dutzend an Operationen, also in den ersten sechs Lebensjahren. Und verglichen mit den heutigen Möglichkeiten war das Operieren mit dem Spaten.
Ja. Aber wenn ich das richtig erinnere aus unserem Vorgespräch, dann ist ja bei dir, glaube ich, auch das, was so entscheidend ist, dass deine Eltern oder ein Teil deiner Eltern eben darauf auch gedrängt hat, dass du eben nicht jetzt, dass du eben in die Regelschule gehst, dass du Abitur machst und so weiter, dich da auch unterstützt hast, oder? Dass da eben auch ein gewisses Interesse war, zu sagen, nein, wir wollen das irgendwie pushen, dass du deinen Abschluss machen kannst, oder?
Ja, es gab bei meiner Mutter und unter meiner Beteiligung, so klein ich auch war, zwei wichtige Entscheidungen. Die erste war, dem Schularzt zu widersprechen, als ich 6 Jahre alt war, und zu sagen, er geht nicht ins Internat, in die Blindenschule, denn dann wäre ich, wenn ich Glück gehabt hätte, Masseur geworden. Oh, ich hätte aber auch in einer Blindenwerkstatt landen können. Und deshalb habe ich eine Regelschule, eine normale Schule besucht, 4 Jahre Volksschule, 2 Jahre Gymnasium und so Unterstützung, wie das heute mit Assistenzleistungen und so weiter war, das gab es gar nicht.
Genau.
Ich hatte zum Teil in der Grundschule tolle Lehrer, die trotz der hohen Beanspruchung sich immer noch ein bisschen um mich kümmern konnten, so dass ich insgesamt mitkam.
Woran denkst du, dass das liegt?
Das ist anders.
Achso,
tschüss. Jede Stunde einen neuen Lehrer und jede Stunde und die hatten in aller Regel wenig Interesse daran, sich um das behinderte Kind zu kümmern. Deshalb war es eine tolle Entscheidung. Also wir erfuhren von der damals einzigen Schule, in der blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Abitur machen konnten, in Westdeutschland, in der DDR gab es so etwas auch. Und Da hat mich meine Mutter noch einmal gefragt, ob ich dahin wollte, und ich nun mit 12 Jahren sagte ich ja, während ich mit 6 noch gesagt hatte nein. Mhm. Und ich habe das bereut. Ich bin froh, dass ich diese Internatsschule in Marburg besucht habe.
Mhm, wo du ja immer noch ansässig bist.
Ganz ja. Anderes Leben. Ja.
Ja. Aber das ist ja auch noch jetzt deine Heimat, richtig? Also du bist ja jetzt auch noch in Marburg ansässig. So ein bisschen.
Wieder.
Ja, so ein bisschen die Blindenhauptstadt, wa?
Das ist richtig. Ich habe zwischendurch 20 Jahre zumindest teilweise in Mannheim gelebt, weil ich dort als Hochschullehrer tätig war. Da kann man nicht jeden Tag pendeln. Das wollte ich auch nicht. Nein, aber ich bin sehr, wie du das sagst, ich wohne sehr gerne in Marburg. Ich sag mal so scherzhaft, in Marburg für sehbehinderte oder blinde Menschen zu leben, das ist wie ständig in Erholung zu sein.
Aber das kann man in Berlin nicht sagen.
Nee. Aber eine Frage noch, Hans-Willi, zu diesem, das war gerade so ein spannender Punkt. Du bist mit 12 Jahren alleine als sehbehindertes Kind, Anfang Jugendlicher zu sein, auf ein Internat gekommen. Wie war das für dich?
Toll. Toll. Mein Elternhaus war nicht unbedingt optimal. Und ich habe diese Freiheit verantwortungsvoll nutzen können. Ich habe mich und viele Dinge erproben können und bestehen können. Der Umgang mit Geld beispielsweise, Schulleistungen, mich nach schlechten Leistungen dann doch wieder rauszuziehen aus dem Schlamassel. Ich habe gelernt und war fähig, für mich zu entscheiden.
Ja, Wahnsinn. Und würdest du dann im weiteren Verlauf sagen, dass, wenn, weil du ja eben meintest, ich habe jetzt übertrieben, was deine Vita angeht, dass du eben sagst, okay, diese Höhen und Tiefen, die kennen wir, glaube ich, alle, ne? Dass das eben, ja, dass man, das Eingangsbeispiel hat es bewiesen, also dass man irgendwie denkt, ja, wieso, was ist denn jetzt euer Problem? Ich leg euch doch alle Karten offen hin, damit müssen wir doch jetzt nur lernen zu spielen. Also was sind da deine Erfahrungen gewesen als Student oder junger Berufstätiger?
Ich habe überwiegend in Marburg studiert und da war man auf blinde, sehbehinderte Menschen eingerichtet. Ich hatte 2 Kommilitonen, der eine war blind, der andere, also ja, das sehbehindert, aber wenn jemand 50% sieht, dann ist das für mich nicht mehr sehbehindert. Aber war damals die Zeit und die Möglichkeit, dass man sich mal an den Professor wenden konnte oder an die Assistenten, die es gab, und Fragen stellen konnte, und die haben einem das auch deutlicher erklärt. Mhm. Und ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert, da arbeitet man auch heute noch viel mit Tafelantrieb, mit Verstehensbildern und
Statistik wahrscheinlich auch, ne?
Bitte?
Statistik wahrscheinlich auch, ne?
Ja, das auch. Aber sehr viel in Koordinatensystemen, wo 2 oder 3 Größen sich gegenübergestellt werden in ihrem Verlauf. Und das wurde damals, weiß gar nicht, wie man es heute macht, aber damals wurde das an die Tafel geschrieben. Und ich hatte ein kleines Monokular, mit dem ich von meinem Platz vorne im Hörsaal das an der Tafel ausgeschriebene Lesen erkennen konnte. Und unter den Kommilitonen hatte ich dann den Spitznamen Keppenbach.
Vielleicht muss man mal dazu erklären, Monokular ist, glaube ich, nicht so ein geläufiger Begriff für alle. Das ist so ein kleines Fernrohr, so handgroß, nicht wahr?
Mhm. Ist ein Fernglas für ein Auge.
Genau.
Mhm. Und da ich nur auf einem Auge Verwertbares sehen konnte während meines ganzen Lebens, reichte das und war auch viel handlicher.
Ja, heutzutage gibt's ja so Tafelkameras, wa, die man dann auf dem Tisch zu stehen hat bei sich und da, wo dann auf dem Laptop mit vollautomatischer Vergrößerung so Tafelbilder angezeigt werden können. Das war ja zu deiner Zeit noch nicht so. Hast du denn mit Braille? Hast du denn mit Braille studiert, also mit Blindenschrift? Oder wie hast du das gemacht mit deinen Notizen und sozusagen so Büchern?
Ich bin in der Schule damals gezwungen worden, Blindenschrift zu erlernen. Und das war auch so kein Fehler, aber ich habe sie nur da genutzt, wo ich musste, oder im Dunkeln beispielsweise. Mhm. Und bin da im Lesen auch, das dauert seine Zeit und bin da auch nie auf Geschwindigkeit gekommen. Aber ich habe mir die vielen Kürzel, eine Art Stenografie, eine Kurzschrift Blinde gemerkt und ich arbeitete dann im Studium, wie auch in der Schule, wo es ging, in Schwarzschrift. Ich konnte meine Handschrift ja auch lesen. Und ich habe da die Abkürzungen. X für immer beispielsweise, Y für jetzt und so weiter eingesetzt. Ja, die hatte ich halt im Kopf und konnte damit sehr schnell schreiben, sehr schnell Mitschrift erstellen.
Ah, cool. Ja, das ist ja auch, ja, das ist nämlich für mich zum Beispiel immer so eine Frage, ob ich es lernen soll oder nicht oder ob jetzt die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt heute haben, irgendwie eigentlich eher dagegen sprechen. Deshalb bin ich da immer das hin und her gerissen. Aber dann im weiteren Verlauf würdest du sagen, also es gibt ja oft auch, du hast es vorhin schon erwähnt, in der Ausbildung wird einem dann ja bis heute Massage angeboten, also die Massageausbildung angeboten oder Röntgenassistenz oder sowas. Würdest du sagen, dass du dann auch von jetzt bestimmten Stellen oder einfach dem, was man dachte, was du jetzt beruflich machen willst, also bestimmten Jobs reingedrängt wurdest oder die dir extrem vorgeschlagen wurden?
Du meinst nach dem Studium?
Genau, ja. Oder hattest du selber Vorstellungen und hast gesagt, nee, ich will jetzt einfach das verfolgen?
Ja. Ich habe mich auf dem Markt umgeschaut. Ich wusste, dass ich es nicht leicht habe. Ich habe mich schon nach dem Abitur beworben und das gab keine glücklichen Ergebnisse, sonst wäre ich eben in die gehobene Beamtenlaufbahn gegangen, aber da kam ich nicht an. Und ja, nach dem Studium, man bewirbt sich. Es war gerade die erste Ölpreisexplosion erfolgt. Wir hatten zum ersten Mal in der Bundesrepublik 1 Million Arbeitslose und so war die. Aber ich habe mir keine guten Chancen ausgerechnet und das hat mich auch die Fachberaterin in der Zentrale für Arbeitsvermittlung in Frankfurt hat mir das auch bestätigt. Ich hatte im Studium ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung erhalten. Und da ich wusste, dass die auch Menschen mit ordentlichen Leistungen und da in die Promotionsförderung aufnehmen, habe ich mich dafür beworben und habe auch die Förderung erhalten. Hintergrund ist, während des Studiums habe ich oft eine 3 oder auch eine 4 in den Klausuren gemacht, aber auch eine 2, ne? Keine 1. Aber zufällig, das ist keine Leistung, ich habe zufällig das Richtige vorbereitet, hatte ich eines der beiden besten Examen dieses Jahrgangs.
Oh, stark. Wahnsinn. Glückwunsch.
Und dann kam eine Promotionsförderung heran. Und so hatte ich wieder 2 Jahre Zeit und dann noch etwas länger, wenn es notwendig wurde. Und bin dann zum Dr. Reapol promoviert worden, aber die Arbeitsmarktlage war nicht besser. Mhm. Und ich habe mich eigentlich für etwas entschieden, wo ich ein wichtiger Grund war, nicht Gott weiß wie aus Marburg weg zu müssen und in Bundeshauptstadt nach Bonn zurückgehen zu müssen oder in eine andere Landeshauptstadt. Und da bot sich natürlich die Bundesanstalt, hieß die damals, für Arbeit an.
Mhm.
Und ich habe dort, bin dort auch genommen worden und trainiert worden und war dann bis 1986, 87 war ich dann tätig als in der Beratung von Schülern in den Abschlussklassen, Abitur, von Studentinnen natürlich auch und von Promoventen und auch im Bereich der Arbeitsvermittlung. War interessant, ja. Aber dann stieß ich auf eine Ausschreibung, dass ein Dozent in der Fachhochschule, also damals Fachhochschule des Bundes, heute Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Leute gesucht wurden. Und dachte so, das passt und habe mich mal beworben.
Mhm.
Und bist genommen worden.
Ja, das sie waren nicht unfair und ich hatte natürlich vorsichtig. Ich wurde eingeladen. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, in dem sich dann herausstellte, dass sie die Stelle, auf die ich mich beworben hatte, doch irgendwie anders strukturieren wollten. Da dachte ich, okay, Jungs, ja, hab eine kluge Ausrede gefunden. Ich habe hier ein schönes Vorstellungsgespräch gehabt. Das ist es. Also so macht man das. Ne? Dann verschiebt man den Schwerpunkt einer Hochschullehrerstelle und dann passt eben die Bewerbung des Behindertenbewerbers.
Nicht mehr.
Passt eben. Beim besten Willen, wir hätten ja gerne, das muss nicht so sein, aber für mich sah es so aus.
Hm. Ja, naja, ich glaube, das sind Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Deshalb ist ja auch meine Frage, ich glaube, wir haben jetzt bei den vielen Gesprächen, die wir führen, oft kriegen wir dieselben Erzählungen, ne? dass das in der Ausbildung alles noch irgendwie läuft mit viel Engagement, mit der Hilfe aus dem sozialen Umfeld, sei es jetzt Familie, Freunde oder Kommilitoninnen oder so. Und dann, sobald es eben ums Bewerben und um die Arbeit geht, wird es eben schwierig. Und das ist ja auch der Grund, warum sehr viele schwerbehinderte Menschen dann uns eingeschlossen in die Selbstständigkeit gedrückt werden. Was jetzt, wenn man dann erstmal da ist und es einigermaßen läuft, ist es okay. Aber es ist eben nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung, ne?
Muss aber sagen, ich habe die Stelle dann doch gekriegt.
Ah, okay.
Aha.
Das wird jetzt interessant.
Ich erwähnte vor dem Rausgehen, dass ich auch an einem Lehrauftrag interessiert wäre. Und ich merkte richtig, wie der Gesprächspartner große Ohren bekam und sagte, ja, das wäre was anderes, das könnte man mal. Und ich bekam dann tatsächlich im darauffolgenden Wintersemester Lehraufträge in drei Gruppen. Und was ich im Nachhinein erfuhr, eine der Gruppen war gefürchtet. Aber ich kam allen drei Gruppen, auch mit der einen, ganz gut zurecht. Ich bekam einen Besuch eines Vorgesetzten dabei, der war mir übrigens gewogen. Der Abteilungsleiter, der hat sich mal eine Doppelstunde mit in den Hörsaal gesetzt und da kam noch ein Zufall dazu, nämlich einer der dortigen Hochschullehrer wurde krank, und zwar längerfristig krank. Und man fragte mich, Herr Bach, wie ist denn, könnten Sie 12 Wochenstunden Wirtschaftspolitik übernehmen? Da gab's gar nichts. Ich sagte einfach ja.
Mhm.
Dann waren 3x4 Stunden. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet.
Ja.
Ich habe es Nachmittag, Sonntagabend noch das mit vorbereitet, was ich am Montag dann vermittelt habe.
Mhm.
War ja neu in dem Metier.
Ja.
Und es hat geklappt. Das hat da meine Vorgesetzten so überzeugt, dass eine Probevorlesung für mich arrangiert wurde. Ich merkte, das war dann eine Formalie und ich war als Hochschullehrer akzeptiert.
Und doch sehr lang aktiv, ja? Das hast du viele Jahre gemacht, oder? Heinz-Willi?
Ja, 20 Jahre lang.
Ach, 20 Jahre, Entschuldige, das haben wir gerade nicht... Da war kurz der Ton weg. 20 Jahre, ja, das ist spannend. Na, da hast ja vielen Menschen eine Menge Bildung verpasst, oder? In der Zeit.
Ja, ich habe ja immer wieder Praxisphasen gemacht und wenn ich dann in ein Arbeitsamt kam, um 14 Tage da mitzuarbeiten, ich traf immer wieder auf Leute, die ich ausgebildet hatte.
Aber da war ja noch nicht sozusagen dein Karriereende. Du hast ja auch noch eine kleine Zweitkarriere, wa? Also du bist ja auch im Bereich der Selbstvertretung der Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung seit ewigen Jahrzehnten aktiv und hast es ja auch in der Mischung von beiden dann irgendwann in den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für den Bericht der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gebracht, richtig?
Ja, richtig.
Wie war da so dein Weg? Also war das... Wie bist du dahin berufen worden? Kam das über deine Tätigkeit bei der Agentur oder war da auch viel Selbsthilfe mit drin?
Das kann ich im Grunde genommen nicht sagen, nicht differenzieren, denn man wird dorthin berufen.
Mhm.
Und es wird nichts ausgesagt über die Gründe, aus denen man berufen wird. Aber ich habe 3 Legislaturperioden dort mitgearbeitet. Und das war der wissenschaftliche Beirat. Wir beurteilten das, was das jeweilige Institut, das beauftragt war, vorgelegt hat. Wir schrieben auch selber Beiträge und Kommentare. Ja, das war schon viel zu tun, sehr, sehr ambitioniert. Und das hat mir trotz der Arbeit und trotz all dem Freude gemacht.
Und habe ich das richtig auf dem Schirm, dass du ja sozusagen zur ersten Gruppe des wissenschaftlichen Beirats, also für den ersten Bericht mitberufen worden bist? Also den gab es ja davor, glaube ich, noch nicht, bevor du da mit teilgenommen hast, oder?
Der hieß bis dahin Behindertenbericht.
Ah, okay.
Das war eine Leistungsshow der Bundesregierung bis dahin.
Was heißt das, Leistungsshow?
Ja, also die hat gesagt, was sie wieder alles Tolles für die Behinderten gemacht hat und hat sich an formalen Dingen aufgehängt. Und die Änderung war jetzt die, da ging es, jetzt wo soll der untersucht werden, die tatsächliche Teilhabe von behinderten Menschen. Nur nicht, wir haben noch ein schönes Gesetz geschaffen und dieses Gesetz noch verbessert und aber dann eben nicht danach gefragt, wie das eigentlich gewirkt hat.
Ja.
Und da waren wir, da wurden wir, also wirklich von pro Legislaturperiode gab es ja einen Bericht, der dem Kabinett vorgelegt wurde und anschließend dem Bundestag und vom Bundestag verabschiedet wurde. Und wir wurden vom Bericht zu Bericht wurden wir besser. 1, 2 und 3. Nach dem dort bin ich dann aber ausgeschieden. Da war's gut.
Und wie war denn?
12 Jahre war ich damit beschäftigt.
Ah ja. Und wie war da der Unterschied zwischen diesem Behindertenbericht, also von den Ergebnissen her? Vorher hattest du ja gesagt, war es so ein bisschen gesetzgeberische Lobhudelei. Wir haben jetzt wieder das und das und das und das geschaffen, aber wir gucken mal nicht auf die Wirkung. Ja, und jetzt auf einmal ein wirklicher Teilhabebericht, der ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die wirkliche Lebensrealität dann abzielte. Wie groß oder welche Unterschiede gab es denn dann auf einmal? Also was habt ihr denn da rausgefunden, wie dann letztendlich diese Lobhudelei wirklich gewirkt hat?
Naja, die Berichte davor Die Behindertenberichte gingen davon aus, wenn ich irgendwas in ein Gesetz schreibe, dann wird das auch in der Realität so. Das ist aber mitnichten der Fall. Weil die Realität etwas komplexer ist und sich nicht danach richtet, was der Deutsche Bundestag dann so verabschiedet. Wenn die Unternehmen nicht wollen, dann wollen sie nicht. Punkt. Und wenn die Schuleinrichtungen, wenn, sagen wir mal, mehr behinderte Menschen aus Sondereinrichtungen in das normale Schulsystem integriert werden sollen, der Trend geht ja dahin, seit langem schon, und die Landesregierungen entscheiden das anders, die wollen diese Sonderwelten behalten und vielleicht sogar noch ausbauen, ja, dann kann man dagegen nur vorgehen, wenn man auch über empirische Ergebnisse verfügt, die sagt, das ist nicht so, wie das im Gesetz gewünscht wird.
Ja, und am Ende wird ja dann, also wahrscheinlich damals noch mehr als heute, aber wird man ja auch dann immer auf das eigene zurückgeworfen. Also die betroffene Person, die behinderte Person muss dann selber zusehen, wie du sagst, ne? Du musstest eben Glück haben oder deine Leistungen mussten entsprechend sein. Man musste sich extra hinsetzen, Überstunden machen, um dann überhaupt eine Möglichkeit zu haben oder überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Also dieser Kampf, sei es jetzt auf der Bildungsebene, auf der Ausbildung oder dann später auch im Beruf, der bleibt ja bestehen. Und da wäre jetzt meine Anschlussfrage, wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen so in die Gegenwart zu gucken, was hat sich in deinen Augen tatsächlich signifikant verbessert oder sind wir da eigentlich immer noch so ein bisschen in so einer nur leicht sich verändernden Stagnation? Wie würdest du das einschätzen?
Ich denke schon, ich hoffe, dass sich die Dinge verbessert haben in 20 Jahren, 30 Jahren. Es gibt einfach mehr Rechte, auch mehr Einspruchsrechte und mehr Rechte. Zum Beispiel, nach dem Studium habe ich mich in unserem Landkreis Marburg-Biedenkopf beworben für die Stelle eines Referenten für Wirtschaftsfragen und habe irgendwann mal eine Absage. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Absage bekommen. Ich habe dann aus der Zeitung erfahren, dass jemand und wer für diese Stelle eingestellt worden ist. Das würde heute diese Institution 3 Monatsgehälter kosten.
Ja, aber die Frage ist ja auch immer. Bitte? Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen.
Ja, frag ruhig.
Ja, also ich habe sowas ganz Ähnliches erlebt. Ich habe mich damals auch bei der Arbeitsagentur für diesen Beraterposten beworben. Und da ging es eben aber um die Beratung auch von schwerbehinderten Personen oder eben Arbeitssuchenden. Und da habe ich dann auch über ein paar Ecken durch Zufall erfahren, dass die Stelle mit jemandem besetzt wurde, die ich sogar kannte, die eben aber nicht behindert war. Und da hätte ich natürlich auch am Ende gerichtlich gegen vorgehen können oder hätte sagen können, also ich habe sie darauf hingewiesen, ich habe mich da nochmal gemeldet und so ein bisschen ironisch gefragt, was denn jetzt mit meiner Bewerbung wäre und so. Ich wusste natürlich schon, was los ist und die haben sich dann auch sehr darum gedrückt. Und obwohl die in Anführungszeichen nicht behinderte Person den Job bekommen hat, ohne eine Ausbildung zu machen, haben sie mir dann gesagt, ich könnte ja den Job haben, aber ich müsste dann jetzt erstmal 3 Jahre nach Schwerin ziehen und da die Ausbildung zur Arbeitsberaterin machen. Und ich hatte damals ein 2-jähriges Kind, das wäre nicht gegangen. Also da war eben mein soziales Umfeld zu verlassen.
Ja. Ja, so sind die Dinge halt.
Ja, genau. Und deshalb zielt die Frage schon dann ab, also dass sich die
Heute. Damals habe ich aus der Zeitung erfahren, dass ich nicht genommen worden bin. Heute müssen schwerbehinderte Bewerber zum Auswahlverfahren eingeladen werden und müssen die Chance erhalten, sich darzustellen. Es sei denn, es würde ersichtlich an der Grundeignung der Bewerber mangeln. Mhm. Aber das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Und wer nicht eingeladen wird, der hat, so ist die Praxis der Gerichte, der hat das Recht, sich dagegen gerichtlich zu wehren, zu klagen. Und also das ist ein Trost, aber mehr auch nicht, aber ja. Das wird in der Regel mit 3 Monatsgehältern honoriert.
Okay.
Gilt das, Heinz-Willi, gilt das nicht nur für den öffentlichen Dienst, sondern auch für die freie Wirtschaft? Weil mir war so, als wenn das nur für den öffentlichen Dienst gilt.
Das gilt für alle Unternehmen.
Aha, okay.
Ab der Pflichtgrenze behinderte Menschen zu beschäftigen.
Die liegt bei 20 Mitarbeitenden.
Ja, also ich habe auch ein bisschen, wir haben uns im Vorgespräch, haben Carsten und ich auch ein bisschen über die aktuellen Zahlen gesprochen, die ja dann auch zum Ende des Jahres nochmal veröffentlicht wurden. Wir haben ja in Deutschland angeblich Fachkräftemangel und dann kommt eben diese Zahl von 160.000 schwerbehinderten Personen, die Arbeit suchen und die auch besser qualifiziert sind, besser ausgebildet sind, teilweise Hochschulabschlüsse haben und Ausbildungsabschlüsse haben im Vergleich zu ihren in Anführungszeichen nicht behinderten arbeitssuchenden Menschen. Und da muss man sich ja schon fragen, wo ist hier jetzt eigentlich das Problem? Und wir kennen das Problem natürlich, aber diese Auslegungssache, was du eben auch sagtest, ne, dieses, es sei denn, die Person ist eben dann doch nicht so qualifiziert, das kann man ja so oder so auslegen, ne? Und am Ende ist es auch nie wirklich nachvollziehbar oder wie soll ich das vor Gericht beweisen, dass jetzt die eingestellte Person vielleicht doch ein Müh mehr qualifiziert war und ich da aber doch mehr Kompetenzen hat. Also es sind ja einfach alles Dinge, die es so kompliziert machen, wo ich mich auch immer frage, ist es, also wir brauchen die Rechtsprechung, wir brauchen diese Sozialgesetzgebung, aber müssen wir nicht noch mehr auch an diesen menschlichen Faktor appellieren und irgendwo daran gehen?
Ja, denke ich schon. Aber das eine ist die Zahl der von 160.000 schwerbehinderten Arbeitslosen, die ist einfach beschämend.
Ja.
Allerdings, wenn man die ja mal differenziert, beispielsweise nach Lebensalter, dann sind die wenigsten dann sind die wenigsten davon in jungen Jahren arbeitslos. Das Gros der Leute ist relativ nah vor dem Rentenalter. Die sind mit 50, 55, 60 Jahren schwerbehindert geworden. Die waren dann vielleicht schon arbeitslos. Und ab 50 wird auch der Nichtbehinderte diskriminiert. Das glaubt man nicht.
Doch, das glaube ich total. Und das ist ja irgendwo, das spielt ja noch mit rein, ja, dass wir also neben einer Behinderung auch noch eine Altersdiskriminierung haben, die dazu kommt, ja. Und wenn ich jetzt an mich denke, ich werde jetzt auch 50 dieses Jahr, ich habe nicht vor, mit 60 oder 65 mit dem Arbeiten aufzuhören. Wenn das was ist, was ich weiterhin machen kann, möchte ich das auf jeden Fall machen, ja. Und das geht vielleicht nicht allen Menschen so, aber wenn ich die Zahl so auslege, dass es wirklich arbeitssuchende Menschen sind, egal wie alt sie sind, dann soll ihnen doch auch das Recht eingeräumt werden, zu arbeiten zu dürfen. Also das kann ich, vor allem wenn dann eben über Fachkräftemangel gejammert wird, nicht akzeptieren.
Und zum Thema Eignung. Also der Gesetzgeber kann es vorschreiben, dass schwerbehinderte Menschen zu Vorstellungsgesprächen oder anderen Auswahlverfahren eingeladen werden und dafür und da eine Fairness erhalten. Es ist aber so, über die Eignung entscheidet letzten Endes, für diese Stelle, die da ausgeschrieben ist, entscheidet letzten Endes der Arbeitgeber.
Mhm.
Ja. Wir auch vor Gericht argumentieren, wie wir wollen. Der Arbeitgeber hat immer die Nasenspitze um eine Winzigkeit vorne und sagt, nee, es ist doch anders und stellt den anderen ein.
Mhm. Also. Ich würde gerne an der Stelle nochmal 2 Punkte rausgreifen, die mir jetzt gerade so aufgefallen sind. Zum einen diese Zahl 160.000. Meine Hypothese und Erfahrung ist eigentlich auch die, die wenigsten Schwerbehinderten kommen in dieser Statistik vor, weil sie davor schon in eine Erwerbsminderungsrente oder frühere Erwerbsunfähigkeitsrente gekommen sind, in irgendwelchen Maßnahmen stecken, auf dem zweiten Arbeitsmarkt in Form von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen stecken und so weiter und so fort. Also wir reden ja hier wirklich bloß von den Leuten, die als arbeitssuchend gemeldet sind, also Arbeitslosengeld oder Bürgergeld, heißt es glaube ich mittlerweile, erhalten und sich auf den ersten Arbeitsmarkt bewerben. Ja, also die, ich vermute mal ganz stark, da steckt auch eine Frage an dich drin, Heinz-Willi, die Dunkelziffer ist viel, viel höher.
Ja, sicher. Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente in vollem Umfang erhalten, denen ist nach, denen hat man nachgesagt, also hat das Gesundheitsamt feststellen können, sie können nicht mehr 3 Stunden täglich, 15 Stunden in der Woche beruflich tätig sein. Und dadurch erhalten sie eine Rente. Ja, und dann sind sie nicht mehr erwerbsfähig. Natürlich, die sind dann natürlich auch nicht mehr arbeitslos zu werden. Die wollen ja in der Regel gar nicht arbeiten.
Ja.
Anders ist mit Leuten, die sich in Maßnahmen beispielsweise der Bundesagentur für Arbeit befinden. Die sind, also man könnte sie vermitteln, aber das ist nicht der Sinn der Sache, jemand aus einer Maßnahme von 3, 6, 12 Monaten herauszunehmen und auf die nächstbeste Stelle zu vermitteln. Das hat sich als nicht fruchttragend erwiesen. Und deswegen nimmt man die aus der Zahl der Arbeitslosen heraus, aber sie werden zu der Größenordnung zugezählt, die zusätzlich zu den Arbeitslosen auch die Menschen in solchen Maßnahmen rechnet, und das nennt man die Unterbeschäftigten.
Ah ja.
Okay, spannend. Und der zweite Punkt, den ich nochmal so ein bisschen herausheben wollte, war dieses Thema: Schwerbehinderte Menschen werden verpflichtend zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Da resoniert bei mir so eine persönliche Erfahrung oder so persönliche Erfahrungen aus meinen Bewerbungszeiten. Da sitzt dann aber auch einfach mal 3, 4 Leute mehr mit am Tisch. Also im Normalfall eine Bewerbung ohne Behinderung, sitzt vielleicht noch eine Gleichstellungsbeauftragte, Personalerin und so weiter und so fort. Aber sobald du dich mit Behinderung bewirbst, sitzt dann da noch 100%ig die Gleichstellungsbeauftragte, 100%ig die Schwerbehindertenvertretung. Und da sitzen dann 4, 5 Leute vor dir, die du überzeugen musst. Ich persönlich habe dieses Setting immer als sehr verkrampft empfunden, weil natürlich diese Kontrollinstanzen, Gleichstellung und auch Schwerbehindertenvertretung, natürlich auch nicht im Sinne von, ja, wir kooperieren total gerne und flexibel miteinander mit den letztendlichen Teamleads oder also vorgesetzten Personen und wie auch immer. Das ist eigentlich eher eine sehr verkrampfte Stimmung im Bewerbungsverfahren macht. Ja, und man als Bewerber immer das Gefühl habe, ich muss ja eigentlich mehr Leute überzeugen, als wenn ich hier ohne Behinderung sitzen würde.
Ja, ich kann zu deiner persönlichen Erfahrung nichts weiter sagen. Ich war ja Schwerbehindertenvertreter an der Hochschule und ich war eigentlich froh und dankbar, dass ich bei Auswahlverfahren dabei sein konnte, sondern es war mein Recht.
Mhm.
Und ich habe mich da besten Kräften für die Bewerber eingesetzt, die eben behindert waren.
Ich glaube, wir würden uns auch alle dich als Schwerbehindertenvertretung wünschen. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Carsten, dass die eigentlich als stumme Beisitzende sich überhaupt nicht eingebracht haben. Auch in Momenten, wo ich wirklich aktiv, das war jetzt nicht wie bei dem Eingangsbeispiel, ich habe da diverse Dinge erlebt in Gesprächen, wirklich diskriminiert wurde, ja, und wo ich dachte, okay, das wäre doch jetzt der Moment, wo du mal eingreifen musst. Aber auch da fehlte mir damals natürlich noch so ein bisschen die Erfahrung und auch die Chuzpe, da irgendwie aufzustehen und zu sagen, sorry Leute, das geht so nicht.
Ja, man ist ja lieb, ne?
Ja, man will ja gefallen.
Auf der anderen Seite, wenn der die Schwerbehindertenvertretung in das Vorstellungsgespräch nicht aktiv eingreift, heißt das nicht, dass er oder sie nicht im Nachgespräch dann eine entsprechende positive Stellungnahme für den behinderten Bewerber einnimmt.
Hm.
Also man muss sich, das ist kein Rechtsanwalt, der mal ein Plädoyer hinhauen muss, was gut und so.
Hm.
Wichtig ist, dass er seine Stimme deutlich macht.
Nee, klar, aber da ich die Jobs auch nie bekommen habe, gehe ich mal davon aus, dass das, wenn die Stimme erhoben wurde, auch wenn ich nicht dabei war, sie nicht in meinem Wohlwollen ausgefallen ist. Oder zu meinen Gunsten.
Ja gut, das kann ich nicht beurteilen.
Nee, das ist ja eben das Problem. Das können wir alle nicht beurteilen. Wir sind ja nicht dabei. Und alles, was uns bleibt, ist mit den wenigen Prozenten, die wir noch haben, die Stimmung im Raum zu lesen. und die spricht ja manchmal Bände.
Was braucht's denn aus deiner Sicht, Heinz Willi, du als jetzt zurückblickender auf deine dann doch sehr erfolgreiche Karriere mit Behinderung, was braucht's denn deiner Meinung nach bei Menschen mit Behinderung, um einen erfolgreichen beruflichen Weg zu gehen?
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Das ist doch schon mal gut.
Das ist, wie gesagt, nehmen wir mal meine Bewerbung für die Hochschule. Das hing ja von 2, 3 Zufällen ab, die an der Stelle einfach meine Situation, meine Position verstärkten. Ich kriegte dann die Chance dann doch, die ich erst nicht haben sollte, weil man die Stelle ein bisschen anders konfiguriert hatte. Mhm. Also generalisierend wage ich nicht, da etwas auszudrücken.
Also, was ich vorhin meinte, man wird ja auch
über die Bedingungen, die zur Arbeitsvermittlung führen und so, da kann ich da vielleicht etwas mehr sagen, aber dem will ich nicht vorgreifen.
Naja, was ich vorhin meinte, ist, dass man dann immer wieder auf sich selber zurückgeworfen wird, ne, auf das eigene Glück, also ich habe zum Beispiel alle Jobs bekommen, weil ich jemanden kannte. Nicht, weil ich aufgrund meiner Qualifikation dann ausgewählt wurde. Ja, und das ist dann eine Form von, heute sagt man Nepotism oder Bevorzugung, auf die ich angewiesen war, die mir vielleicht jetzt nicht passt oder schmeckt, aber das macht man dann natürlich. Es geht ja um Existenzielles. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir kommen natürlich eben nicht weiter, wenn wir immer nur so, sagen wir, das, was wir brauchen, ist doch ein Blumenstrauß aus, dass es in Bildungseinrichtungen schon losgeht, im Kindergartenalter mit der Inklusion und wir dann eben ganz natürlich aufwachsen mit Menschen, die Behinderungen haben. Das ist nämlich auch etwas, was mir als später Betroffene eben aufgefallen ist, dass ich auch selber überhaupt ich hatte auch keine Berührung und ich hatte auch keine Erfahrung und wusste nicht, keine Sprachregelung für das, was jetzt mein Alltag und meine Realität war. Und das braucht es meiner Ansicht nach. Und was ich vorhin meinte, auch dieses mit, dass es dann auch an diesem menschlichen, diesem empathischen Bezug, dass uns das einfach völlig in Fleisch und Blut übergeht, dass da gar nicht mehr jetzt so eine Sonderstellung immer betitelt werden muss. Und dann können wir ja gerne auch mit Gesetzen und Erhöhung von diesen Strafen, dass wenn man nicht keine Behinderten einstellt.
Die sogenannte Ausgleichsabgabe.
Wenn man die vielleicht nochmal ein bisschen anhebt, dass sie eben auch vielleicht ein bisschen mehr ins Gewicht fällt. Also klar kann man, ich glaube, man muss da wirklich an verschiedenen Hebeln drehen, oder?
Die wurde übrigens, glaube ich, jetzt zum 01.01.2025 wieder erhöht. aber ich vermute mal wieder nur in dem Bereich bei einer Beschäftigung von null. Also überhaupt keine Beschäftigung von behinderten Menschen wurde die jetzt, glaube ich, auf 720 oder so erhöht. Ich weiß nicht, Heinz-Billy, hast du da was gehört?
So habe ich es auch in Erinnerung.
Ja.
Genau.
Der wurde, glaube ich, verdoppelt. Also das ist schon, ist schon Geld.
Ja, richtig. Was ich spannend finde, ist, dass es aber wahrscheinlich, also so war die letzte Erhöhung zumindest, ich vermute, bei der jetzigen wird es nicht anders sein, dass es nur die Unternehmen betrifft, die gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen.
Ja, das ist auch am schlimmsten.
Bitte?
Das ist ja auch am schlimmsten.
Genau, aber
ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung. 40% oder 60% der pflichtigen Unternehmen, ne, die haben keinen behinderten Menschen eingestellt.
Ja.
Beschäftigt keinen behinderten Menschen. Das ist grotesk.
Ja.
Das stimmt. Was ich aber auch noch mit dazu sehe, weil ich komme ja originalerweise aus der wirtschaftspolitischen Interessenvertretung. Also ich habe ja für große Wirtschaftsverbände mal früher gearbeitet. Wenn man sich mal die Unternehmensgrößen anguckt, also ab 20 Mitarbeitende besteht die Verpflichtung. Ja, da gibt es dann auch Sonderregelungen. Gerade die kleinen Unternehmen, also die kleinen und naja, mittelständisch ist schon wieder zu groß, aber gerade die kleinen Unternehmen, für die ist es gerade aufgrund des Bürokratieaufwands sehr, sehr schwierig, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Also wenn man sich mal einen Bewerbungsprozess oder die veränderten Verwaltungsregelungen in der Lohnbuchhaltung und so weiter für Menschen mit Behinderung anguckt, das ist schon eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, die meistens gar nicht mit fachlicher Kompetenz hinterlegt ist bei den Personalern. Also jemand, der Betriebswirtschaftslehre studiert mit Spezialisierung Personal und Organisation, hat vielleicht mal was von der Ausgleichsabgabe und Behinderten gehört, aber diese sozialgesetzlichen Regelungen sind meiner Kenntnis nach in keinem dieser Studiengänge Bestandteil. Ja, also da fehlt auch einfach das Know-how und gerade die Weisheit, nicht meine Vermutung, das müsste ich mal nachgucken, ist halt, dass gerade auch wieder die trifft, die klein sind. Ja,
klar.
Weil sobald ich eine Person mit Behinderung habe, fällt dieser Höchstsatz wieder weg. Und dann wird es wieder moderat von den Kosten.
Mhm.
Ja, also ob da auch wieder so eine eventuelle Ungleichbehandlung zwischen kleinen Unternehmen, die sehr hoch belastet sind, und mittelständisch großen Unternehmen, die sich eine eigene Personalabteilung zum Beispiel leisten können.
Aber ich meine, also die Intention sollte ja nun nicht sein, dass es, also ich weiß, dass es oft daran scheitert oder dass das auch immer so ein Vorurteil ist, weswegen es scheitert, aber es sollte ja nun nicht daran scheitern, dass man sagt, ja, dann weiß ich aber nicht, wie derjenige seine Steuererklärung macht. Also lieber erstmal einstellen und dann die Abgabe nicht zahlen und dann sich über das Gedanken machen, weil, also das kann ja nun nicht sein, also dass es daran dann immer so hapert. Also es ist ja so wie dieses Gerücht, behinderte Mitarbeiter sind mehr krank oder brauchen mehr Ausgleichszeiten oder Ausfallzeiten.
Na, viel schwieriger ist dieser Punkt, diese Mähre, dass man schwerbehinderte Menschen nicht kündigen kann.
Ja, genau.
Das ist zum Beispiel so ein wesentlicher Schlüsselbrück auch als Arbeitgeber, wenn ich auf diesen Fake News, ja, aufsatteln würde, daran glauben würde, wäre das für mich ein Hinderungsgrund, eine behinderte Person anzustellen.
Mhm.
Ja, und das ist halt diese Komplexität, die halt zum Beispiel im Sozialgesetzbuch Nummer 9 steckt, ja, ist halt für meiner Erfahrung nach selbst für größere Unternehmen schwierig. Also ich war mal in einer Organisation, die hatten ja Mitarbeitende, glaube ich 300 Mitarbeitende, ja, die hatten eine Personalabteilung, die bestand aus 5-6 Leuten. Da hatte niemand Ahnung, wie man einen Eingliederungszuschuss beantragt. Da habe ich letztendlich selbst dran mitgewirkt, dass die sozusagen einen guten Eingliederungszuschuss bekommen, weil die gestandenen Personaler da mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung keine Ahnung hatten.
Hm.
Muss man sich mal überlegen. Ja. Und da ist der Punkt, es fehlt in der Ausbildung dieser Leute, ganz klar, ja, auch in der Weiterbildung, als auch einfach im, vielleicht ist die Komplexität der Regelungen dann doch auch zu hoch.
Ja, man dürfte es eigentlich erwarten, ne, dass die Menschen sich, dass die Fachleute sich auskennen.
Ja. Ja, so ist es.
Du hattest jetzt vorhin noch die Beratungsfunktion angesprochen. Worauf wolltest du da hinaus? Also Arbeitsvermittlung, glaube ich, da ging es so ein bisschen drum, ne?
Ja, das ist für mich sozusagen ein eigenes Kapitel. Können wir denn dieses hier damit mehr oder weniger schließen?
Ja. Ja, würde ich sagen.
Ja. Meine, ich habe mich ja versucht, systematisch mit den Bedingungen zu beschäftigen und die dafür verantwortlich sind, wie gut oder wie schlecht Menschen mit Behinderungen oder vielleicht ohne Behinderung und Arbeitgeber zur Begründung von Beschäftigungsverhältnissen erfolgreich zusammengeführt werden können.
Mhm.
Und da unterscheidet man eigentlich drei große Bereiche. Das eine sind die betroffenen Menschen, die Vermittlung nachsuchen selber, also die Bewerber. Die andere Größenordnung, das sind die Arbeitgeber, also die Stellen zur Verfügung stellen und einstellen.
Mhm.
Und der dritte große Bereich, das sind die vermittelnden Einrichtungen, die ja durchaus unterschiedlich sein können. Es lohnt sich vielleicht darauf, noch mal etwas näher einzugehen.
Ja, sehr gerne. Hört
das rein?
Ja, natürlich, klar.
Sehr gerne. Mhm.
Ja, ja. Also, ich und nicht nur ich habe bei den auf der Bewerberseite also zwei Dinge unterschieden. Und ich mache das jetzt mal fest an blinden Menschen oder sehbehinderten Menschen, die es haben schwer haben mit der normalen Kommunikation im Betrieb, in der Behörde. Man sollte dafür sorgen. Und die Betroffenen selber sollten schon in der Kita, in der Schule und so weiter, in jedweder Ausbildung dafür sorgen, dass sie möglichst umfassend gebildet sind. Pubertät hin, Pubertät her, alles, was man kann, kann man vorlegen und das hilft einem, das sind Kompetenzen. Ist eigentlich banal, ne? Liegt auf der Hand.
Hm.
Gilt für jeden, gilt für Nichtbehinderte, aber insbesondere, wenn behinderte Menschen im IT-Bereich mit Spezialkenntnissen aufweisen können, die andere so nicht oder noch nicht haben, dann ist das ein enormer Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Und wir machen hier bei der Arbeitsagentur in Marburg, machen wir die, wie sagte eine Vermittlerin mal scherzhaft, ich nenne ja keine Namen, nicht? Was? Blinden mit guten IT-Kenntnissen, den bringe ich unter. Problematisch ist es, wenn man bei psychisch beeinträchtigten Menschen. Der hatte jetzt nicht den Blinden gemeint, sondern der eine Behinderte, den sie vermittelt, ist blind und der andere ist eben psychisch beeinträchtigt, psychisch behindert. Mit dem haben wir viel mehr Probleme, den an eine Stelle zu kriegen, wie der Blinde.
Mhm.
Das ist aber auch eine sehr kompetente Vermittlerin und eine sehr engagierte. So, das ist das eine. Möglichst gut, umfassend, möglichst differenziert. Ja, und man weiß ja nie, worauf man sich später mal bewerben wird, aber möglichst auch nicht davonlaufen vor IT-Kenntnissen und so weiter.
Mhm.
Und das andere ist, Menschen, die zu sich selber stehen, die ein positives Selbstwertgefühl aufweisen, die wirken positiv nach außen, auf andere Menschen ein. Und das stellen wir immer wieder fest. Menschen, die mit ihrer Sehbehinderung, mit ihrer Blindheit zurechtkommen und sagen, ja, das ist so, dass ich bin so und ich kann. Nicht aber ich kann.
Ja.
Ich habe eine Behinderung, ich bin aber auch qualifiziert, ich kann dies, kann das, kann jenes, kann das. Und wenn ich gefragt werde, ich kann sehen, ich kann darstellen, wie ich Probleme, die sich vielleicht aus der Behinderung ergeben, kompensieren kann durch anderes Vorgehensweisen, um das Problem zu lösen. Und das wird meistens auf der anderen Seite vergessen, dass wir ja mit geringem Sehvermögen oder keinem Sehvermögen, dass wir ja immer schon besondere Wege gegangen sind und gehen, um die Leistungen zu erzeugen, die wir entweder erzeugen wollen oder aber auch die von uns verlangt werden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt, was ich gesagt habe.
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht. Ich würde also sogar noch zwei ganz moderne Hashtags dahinter bringen. Hashtag agil, ja, und Hashtag innovativ. Weil wir müssen immer neue Lösungen für übliche Probleme schaffen. Ja, und wir brauchen eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Also sobald sich zum Beispiel eine IT ändert, ja, eine Software, ist der Gewöhnungsprozess für uns viel, viel höher als für einen normalen User.
Ja. Sagen wir mal so, wir sind das personalisierte Design Thinking, um auch mal so einen modernen schön. Begriff reinzubringen. Nee, das würde ich total unterschreiben. Es tut einem bloß oder tut mir dann immer leid für diejenigen, die an einem Punkt sind, an dem ich selber auch mal war, wo es natürlich wahnsinnig schwer fällt, sich zu motivieren, wenn man immer nur vor verschlossene Türen oder vor der Nase zugeknallte Türen tritt, ja, dann kann man irgendwie noch so ein gutes Umfeld und Selbstwertgefühl gehabt haben. Also da muss man ja dann wirklich eine Überresilienz entwickeln, um da dann irgendwo sozusagen, ja, ich bleibe aber trotzdem die lustige, optimistische Sophie, die jetzt hier immer noch mit guter Stimmung in das 100. Gespräch reingeht. Das ist echt schwer, da sein Unterbewusstsein für nicht zu übervorteilen oder zu auszutricksen.
Gut, dass du es sagst. Es geht nicht darum, etwas vorzuführen, was man nicht hat.
Ja.
Es geht darum, ich weiß nicht im Detail, wie, dass man das individuell macht oder hat, wie man tatsächlich eine positive Einstellung zu sich selber hat und die auch, das kommt in der Sprache zum Ausdruck, das kommt in der Art und Weise, wie man steht, wie man sitzt, wie man geht zum Ausdruck. Und also durch alle Bewegungen.
Ja. Ja, ich würde sogar auch sagen, ich hatte natürlich was, auf das ich zurückgreifen konnte aus meinem ehemaligen sehenden Leben, denn da war ich ja diese Person, hatte vielleicht dann andere Dinge, in denen ich unsicher war, aber Ich hatte ja sozusagen das Glück, in Anführungszeichen, dass ich nur eine kurze Phase hatte, in der ich dann irgendwie total verunsichert war und mich da dann wieder rauszuarbeiten, aber ich konnte auf was zurückgreifen. Dieses Privileg haben ja nicht alle und ich weiß immer nicht, wie wir es schaffen können, weil ich durchaus auch in Maßnahmen bei Weiterbildungen etc. Menschen gesehen hatte, die gar nicht mal jetzt so depressiv in der Ecke hingen, sondern die auch optimistisch und talentiert da standen und aber dann von den sogenannten Vermittlungseinrichtungen wirklich in Ecken gedrängt wurden, die unmenschlich waren, fand ich. Ne, Sprichwort Lagerarbeiter, Masseur und so weiter. Also nichts gegen den Beruf des Masseurs, aber dass jetzt alle sehbehinderten und blinden Menschen irgendwie diesen Beruf ausüben müssen, ist
So, also das zu der Seite des Bewerbers oder der Bewerberin. Daran kann man auch arbeiten. Daran können auch die Menschen arbeiten, die einem nahestehen. Die Eltern,
ja,
die Freunde, die Freundinnen, die Partner, Ehepartner, die was auch immer, nicht? Bist gut, wie du bist. Und dann sagt, und der letzten Endes der Mensch selber sagt, ich bin in Ordnung. Ich bin richtig. Ich bin gut. Ich kann etwas darstellen. Das ist besser, Es ist meistens bei den Menschen so, die erst so mit 50 und drüber. Was glaubt ihr, wie viele Menschen Sehprobleme haben und sie nicht wagen, darüber zu sprechen?
70% der Bevölkerung.
Ja, also ich war auch mal so eine.
Natürlich. Ja. Aber ja, ich rede von dir, ohne es gewusst zu haben.
Nö, ich meine, ich bin ja drüber weg. Also ich bin ja rausgekommen. Bei mir ist es dann ins komplette Gegenteil umgeschwenkt. Ich glaube, ich gelte jetzt eher zu den Leuten, die übermäßig teilen, was mit ihnen los ist. Aber ich sehe ja selber in den Rückmeldungen, die ich kriege, dass da Leute mich fragen, wie machst du das? Ja, und dann von mir irgendwie so ein Ratgeber irgendwie wollen.
Ja. Wollen wir auch drauf, nicht schaden.
Ja.
Heinz-Willi, magst du vielleicht noch was auch zur Arbeitgeberseite sagen? Das hätte wird mich immer
das
so
eher. Mein nächster Teil von dreien. Also ich habe über den Bewerber gesprochen, ich habe jetzt über den Stellenanbieter. Und da sind die Einschätzungen sensibler Vermittler. Bedeutsam. Wir kennen die Regelungen, die sie zwingen, einen einzuladen zu Gesprächen. Wir kennen die Bestrafung durch die Ausgleichsabgabe. Wir kennen auch die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, jedenfalls im Großen und Ganzen. Darüber reden ja dann auch die Vermittler. Also wenn jemand für die Einarbeitung ein Jahr braucht, dann gibt es einen Lohnkostenzuschuss in dieser oder jener Höhe. 30%, 50%, 70% für diese Zeit.
Ja.
Das ist das eine, ne? Also dass wir sowohl die Peitsche als auch das Zuckerbrot für Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Das andere, man untersuchte mal, gibt es Arbeitgeber, die eher geneigt sind, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen? Auch bei Neueinstellungen Behinderte zu berücksichtigen und zu sagen, wir probieren das mal. 6 Monate haben wir ja Zeit, in der Probezeit. Und in aller Regel klappt das ja auch. Und zwar stellen wir da fest, wenn leitende Angestellte oder Unternehmer oder in ihrer Familie behinderte Menschen haben, dann haben sie gleich ein viel sensibleres Sensorium für die Möglichkeiten und haben auch eine gewisse Sympathie. Also sind vielleicht viel eher bereit, behinderte Menschen einzustellen oder dafür zu werben, als der durchschnittliche Arbeitgeber.
Ja.
Eigentlich auf der Hand.
Mhm.
Und ebenso verhält es sich mit leitenden Angestellten und Unternehmerinnen, die kirchlich, religiös stark gebunden sind. Das gilt nicht immer, aber es gilt oft.
Mhm.
Gibt auch bornierte, fromme Leute. Aber gilt empirisch betrachtet oft. Man hat da bei denen eher Erfolg und mehr Erfolg als Vermittler, als beim durchschnittlichen Arbeitgeber. Und ein wichtiger Faktor ist noch, wenn in der Firma, in der Verwaltung bereits Menschen mit einer Behinderung, am besten noch mit dieser Behinderung des Bewerbers, beruflich tätig sind und erfolgreich beruflich tätig sind, bessere Botschafter für den behinderten Bewerber gibt es gar nicht.
Ja.
Es hat da geklappt. Warum soll es eigentlich mit dem neuen Bewerber nicht klappen? Wir machen gute Erfahrungen. Das gilt übrigens auch umgekehrt. Kenne aus vielen, vielen Jahren Praxis und so, kenne auch behinderte Beschäftigte mit Suchterkrankungen und kenne auch schon den einen oder anderen Fall, dass man sie nicht hinauswirft aber sagt, nochmal mache ich das nicht.
Hm.
So, das ist, wenn man mal die Arbeitgeber nach gewissen Merkmalen einordnet, das sind durchaus vorteilhafte Bedingungen auch für den Bewerber, für seine Chancen. Das kann man natürlich nicht systematisch, also man kann sich natürlich nicht systematisch seine möglichen Arbeitgeber, bei denen man sich bewirbt, dann aussuchen. Also man muss ja da breit schießen.
Mhm.
Und etwas anderes ist es noch, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat einmal untersucht, wie erfolgreich Betroffene verschiedener Behinderungsarten bei Arbeitgebern ankommen. Also Befragung, würden Sie einstellen, also geschickte Befragung, würden Sie jemand mit inneren Verletzungen einstellen, mit einer Unterschenkelamputation einstellen, mit.
Mhm.
Und ja, da gibt es durchaus empirische Unterschiede. Und meine, das ist letzten Endes eine sehr oberflächliche Sache, da dann die Befragten, also die Leute befragt werden nach ihren Vorstellungen, wie ist denn jemand, wie stelle ich mir jemanden vor, der oder die zum Beispiel eine Unterschenkel- oder Oberschenkelamputation hat, die im Rollstuhl sitzt und so weiter. Und da stellt sich heraus, dass es wurde gar nicht nach Blinden gefragt, es wurde nach Sehbehinderten gefragt. Die kamen ganz schlecht mit.
Mhm.
Die in dieser, ich habe die Hierarchie jetzt nicht mehr so vor Augen, aber zum Beispiel Leute mit Hörproblemen standen weitaus höher in der Skala und unterhalb der sehbehinderten Beschäftigten, weil der unter der sehbehinderten Bewerber, standen nur noch Bewerber mit einer psychischen, das wurde gar nicht gefragt, sondern das war
kognitive Einschränkung wahrscheinlich, ne?
Kognitiven, ja. Mhm. Mit kognitiven Behinderungen.
Mhm.
Das ist natürlich ernüchternd. Aber es ist ein Forschungsergebnis. Nur, man sollte es wissen, man sollte es mal gehört haben.
Ja. Mhm. Ja, und dann sind wir wieder bei der Sichtbarkeit, ne? Also der Sichtbarkeit, was du ja auch meintest, wenn man Vorgesetzte oder Arbeitgebende oder Vermittler hat, die eben Erfahrungen haben oder damit aufgewachsen sind oder selber KollegInnen haben, die betroffen sind, dann läuft es halt, ne? Und das ist ja was wir immer wieder hören. Und deshalb, wie gesagt, versuche ich ja auch da irgendwo eben eine Sichtbarkeit herzustellen und auch diese Zumutbarkeit herauszufordern, ja, also dass man sich eben nicht selber mehr internalisiert als Zumutung empfindet, sondern dass man es den anderen zumutet und als zumutbar hält, dass es funktioniert.
Ja, und als dritte größte Ordnung, die dritte Größe spielen die vermittelnden Einrichtungen.
Mhm.
Hm. Da denkt man natürlich an Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit. Da kann man aber auch an Headhunter denken, in bestimmten Bereichen, die auch zum Beispiel ältere Führungskräfte vermitteln, die bei einer Firma, die sich aus Deutschland zurückgezogen hat, letzten Endes doch entlassen worden sind und die Headhunter dann versuchen noch einmal woanders unterzubringen.
Hm.
Gut, aber das ist ein relativ kleiner Markt.
Hm. Da hätte ich
in Deutschland. Bitte.
Ja, ich habe da mal eine Frage, weil also ich war jetzt im letzten Jahr in Köln auf dieser zu einer Personalermesse eingeladen, zu einer Panel-Diskussion. Und da kommt dann auch immer die Frage auf, ja, wo finden wir denn behinderte Bewerber? Gibt es da Agenturen und gibt es da spezielle Plattformen und so? Und ich bin da immer so ein bisschen ambivalent, weil ich weiß, also natürlich ist die offensichtliche Antwort, dass man, wenn man jetzt mit den Arbeitsagenturen zusammenarbeitet, vielleicht Rententräger etc. eng zusammenarbeitet, man da auf jeden Fall schon mal Kontakt hält. Und es meldete sich dann auch eine Dame aus Publikum, die sagte, ja, wir vermitteln nur behinderte Bewerbende. Und ich finde immer, müssen wir nicht aber eigentlich dahin kommen, dass es eben nicht mehr die spezielle Agentur braucht, nur damit man sich das Regularium für Eingliederungszuschüsse, für was weiß ich, spezielle Hilfsmittelanträge und so beibringen kann? Oder sollte es nicht wirklich eigentlich so sein, dass ich würde lieber eben bei einer normalen Jobbörse nach einem Job gucken, weil ich dann natürlich eher nach meinen Fähigkeiten gucken will und nicht vermittelt werden will aufgrund meiner Behinderung?
Ja, sicher, was spricht denn dagegen?
Nee, spricht gar nichts dagegen, aber die Frage, brauchen wir spezielle Headhunter oder eben Arbeitsvermittler, die nur sich um behinderte Bewerber kümmern?
Solange die Inklusion noch nicht, dass nur das Normalste der Welt ist und es völlig egal ist, denke ja. Hat ja ihre Vorteile.
Ihr Lieben, der Kaffee geht zu Ende.
Der Kaffee ist alle, ne? Man könnte ja ewig weiterreden.
Ja, man könnte ewig weiterreden. Ja,
ich wollte gerne noch so zwei, drei Sachen sagen.
Also na dann.
Im Bereich Bundesagentur für Arbeit. Wenn ein Arbeitgeber eine offene Stelle meldet und der Vermittler hat Probleme, die zu besetzen, es gibt das Personal nicht. Ja. Dann sagt der Vermittler, ja, da hätten wir noch die Behinderten, aber mit denen können sie sowieso nichts anfangen. Dann ist die Tür zu.
Ja.
Solche Vermittler können wir nicht gebrauchen. Wir stellen aber fest, wenn sich Vermittler, und ich rede jetzt von dieser Einrichtung Zentrum für Auslands- und
die zentrale Auslandsvermittlung in Bonn.
Ach, von so, ZAV. Da gibt es eine Einrichtung, die sich um Behinderte mit Bachelorabschluss und darüber hinaus bemüht. Die sind jetzt nochmal ausgebaut worden. Das sind insgesamt 9 oder 10 Mitarbeiter mittlerweile. Und die haben erstens Fachkenntnisse, zweitens Überzeugungskraft, drittens Geld, um es für Maßnahmen ausgeben zu können, die notwendig sind. Und sie haben die Fähigkeit, jetzt nicht die Leute alleine zu vermitteln, sondern das geht schon in Richtung Coach. Die werden im Beratungsgespräch darauf vorbereitet, wo sind ihre Stärken, was können sie gut darstellen, worauf sollten sie vielleicht verzichten, auf näher einzugehen und dass man dann auch die entsprechenden Arbeitgeber vorinformiert. Am besten geht das natürlich im persönlichen oder im telefonischen Kontakt.
Ja.
Und das sage ich. Diese Einrichtung, gut, die hat auch nur qualifizierte Leute zu vermitteln. Ne? Das sind keine Ungelernten, Angelernten und so. Und das sind keine Bauarbeiter, die diese Kreuz haben und nicht mehr ihren Beruf ausüben können. Aber die sind meines Erachtens die weitaus erfolgreichsten in der Vermittlung Behinderter auf qualifizierte Stellen. Die Arbeitsämter sind zum Teil gut, also Marburg zum Beispiel ist klasse. Die haben von oben die Deckung, die sind bemüht und die haben Erfolg.
Liegt das wahrscheinlich auch gut. Wirklich daran, dass, was wir eingangs sagten, Marburg eben so als Blindenstadt gilt, ne?
Ja, schon, aber die vermitteln auch Rollstuhlfahrer.
Ne? Nee, die, ja, aber ich glaube, wenn man das einmal durch hat, das Thema, also dann ist es ja völlig egal,
das
welche
sind
Behinderung.
Sensible Menschen, die dort als Vermittler und als Berater tätig sind und die haben auch Erfolg. Hinzu kommt die Arbeitsmarktlage und da hieß es, da höre ich jetzt seit einiger Zeit höre ich, mein Gott, ich kriege zum Beispiel blinde qualifizierte Leute oder auch andere vermittelt, da hätte ich vor 3, 4, 5 Jahren gar nicht gewagt, die vorzuschlagen.
Hm. Spannend.
Also die Marktsituation spricht auch für uns.
Hm. Ja.
Wir haben ja bereits über die ZAV gesprochen, die sich auch um schwerbehinderte Akademiker kümmert. Für diese Abschlüsse ist diese ZAV also von besonderer Bedeutung, weil sie nämlich auch besonders effektiv in der Betreuung, in der Beratung, in der Vermittlung und manchmal auch sogar im Coaching ist. Jetzt hat es eine Besonderheit, da muss ich mal etwas zurückgehen. Wenn man sich arbeitssuchend meldet und hat einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, dann ist die Agentur für Arbeit zuständig. Wenn man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, ist zuständig in der Regel das Jobcenter. Und es gibt in jeder Kommune, in jedem Arbeitsamtsbezirk auch eine oder mehrere Jobcenter. Jetzt hat das eine Besonderheit. Jedes vierte der Jobcenter ist keine gemeinsame Einrichtung, die von der Bundesagentur für Arbeit und der Kommune gemeinsam betrieben wird, sondern ist eine rein kommunale Einrichtung ohne Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit. Bei den gemeinsamen Einrichtungen ist der Übergang zur ZAV, also die Mitführung, so nennt man das amtlich, ist kein Problem. Da kann man bittet seinen Vermittler, Berater, auch die ZAV einzuschalten. Die wissen oder müssten wissen, wer das ist und wie man da hinkommt und sonst. Wenn ihr aber Kunde eines Jobcenters seid, das in kommunaler Verwaltung ist, dann gibt es da leider keinen direkten Zugang zur ZAV. Also diese kommunalen Einrichtungen sind nicht systematisch mit der ZAV verbunden. Ich möchte jetzt nicht weiter auf die Hintergründe eingehen. Das kann natürlich sein, dass die auch mit der ZAV zusammenarbeiten, da man dann auf rein freiwilliger Basis und wenn das nicht der Fall ist, wenn eure Frage nach der Mitführung zur ZAV auf Erstaunen stößt oder aber geht nicht oder machen wir nicht, wir haben da was anderes, dann würde ich euch empfehlen, selbstständig eine Anfrage an die ZAV zu richten und um Beratung und um Hilfe bei der Vermittlung zu bitten. Das wäre dann die Mailadresse zav.sbakademiker in einem Wort @arbeitsagentur.de.
Ja, und wer gerne mal mit sehbehinderten Menschen Arbeitserfahrung machen möchte, kann natürlich Sophie und mich auch buchen. Organisationsberatung, Coaching, Führungskräftetraining, alles kein Problem.
Ja.
Und wir sind qualifiziert.
Und gute Laune haben wir auch.
Ja, und wir sind qualifiziert, muss man auch noch dazu sagen. Ja, also wer da mal positive Erfahrungen machen möchte, ist herzlich eingeladen.
Ja.
Ja.
Genau. Ach man, stark, Heinz-Willi. Also ist ja wirklich danke, dass du uns an deinem Erfahrungs- und Wissensschatz hast teilhaben lassen. Und auch wenn du jetzt beruflich nicht mehr aktiv bist, ich hoffe, dass du noch trotzdem deine Erfahrungen weiter teilst.
Mit Vergnügen. Ja, tue ich ja.
Und übrigens nochmal vielleicht in unserer Sache, lieber Heinz-Willi, blinde und sehbehinderte Menschen, die gerade in ihrem Berufsleben stecken oder davor oder danach und mal ihren beruflichen Werdegang, ihre Berufsbiografie reflektieren und aktiv bearbeiten wollen. Ja? Wir machen zusammen einmal im Jahr ein viertägiges Seminar in der Nähe von Stuttgart zur Berufsbiografie blinder und sehbehinderter Menschen. Was sehr, sehr gut ist, und das findet auch jetzt wieder 2025 statt, und zwar Ende Juli. Und wer da Lust hat, Interesse hat, einfach mal eine Mail schreiben an besuch@tomatenaufderfantasie.de. Richtig, Heinz-Willi?
Ja, ich denke ja. Wird ankommen.
Sehr Sachlich schön.
Und jeder Hinsicht richtig.
Ja.
Wunderbar.
Na dann. Ich kenne dieses Seminar und ich kann das wirklich empfehlen.
Ja, na, du bist der Urheber dieses Seminars.
Ja, top. Vielen, vielen Dank. Das waren echt mega Einblicke hier heute. Und ich fand, da sind wir auch schön in die Tiefe gegangen. Das war sehr, sehr gut.
Heinz-Willi, vielen, vielen lieben Dank nach Marburg.
Ja.
Und ich freue mich, dich bald mal wieder persönlich sehen zu dürfen.
Mhm. Ja. Das ist ganz meinerseits. Und wäre schön, Sophie, wenn wir uns auch mal.
Das finde ich auch. Begeben. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Vielleicht. Sehr, sehr gerne.
Mal wieder nach. Und bist du überhaupt in Berlin?
Ich bin auch in Berlin, ja, ja.
Mhm. Ah ja.
Wunderbar.
Ich fühle mich inzwischen eingebürgert. Carsten sieht das natürlich anders, aber.
Naja.
In Berlin, Heinz-Willi, in Berlin gilt das klassische Konzept. Wie lange muss ein Huhn durch den Wald laufen, um ein Fuchs zu werden?
Aber was ist denn, wenn die Großeltern schon Berliner waren?
Das ist was anderes.
Ja.
Gut, aber ihr Lieben, erstmal noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich euch auch.
Tschüss.
Tschüss, Heinz-Willi, vielen Dank. Ja, ciao.
Danke. Tschüss.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.